Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Johannes 16. Johannes 16 und Verse 8 bis 10 dienen uns als Predigttext für unsere heutige Pfingstpredigt oder die Predigt am Pfingstsonntag. Ein wunderbarer Text. Es ist nur ein Bruchteil dessen, was der Herr Jesus über den Dienst des Heiligen Geistes gelehrt hat, hier vor seinen Jüngern. Und ich möchte mich besonders auf diese Verse konzentrieren, deshalb, weil ich das noch nie in dieser Weise, glaube ich, gesehen habe oder nie in dieser Weise das so studiert habe. Ich möchte den Text einmal lesen und dann werde ich noch einiges dazu sagen und dann wollen wir in den Text einsteigen. Der Herr Jesus selbst lehrt, er sagt, und wenn er gekommen ist, er spricht von dem Heiligen Geist, wird er, der Heilige Geist, die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ja? So Jesus selbst weist hier auf einen dreifachen Dienst des Heiligen Geistes, den dieser tun wird an der ungläubigen Welt, an dem ungläubigen Menschen. Und dann erklärt Jesus, er sagt von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nun, wie gesagt, das Thema für einen Pfingstsonntag ist eigentlich vorgegeben. Ja, man predigt über diese Dinge, die entweder am Pfingstsonntag geschehen sind, damals als Petrus die Predigt gehalten, als die Jünger erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, Petrus die Predigt gehalten hat, oder man predigt eben grundsätzlich über den Heiligen Geist aus dem Alten oder Neuen Testament, was seine Aufgabe ist. Ja. Und man nennt diesen Tag auch die Geburtsstunde der Gemeinde und das ist auch richtig so. Ja. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, in manchen Übersetzungen steht Tröster, geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das ist interessant, ja, dass Jesus das so besonders unterstreicht und sagt, ich werde den Vater bitten. Und hier sehen wir schon, das ist zumindest was ich denke, den Hinweis auf den Dienst des Herrn Jesu als Hohepriester vor dem Vater. Die erste Bitte scheint mir, die der Herr Jesus als Hohepriester ausgesprochen hat vor dem Vater, war eben, dass er den Heiligen Geist gibt. Ja? Und dann schaut einmal dass die andere Stelle in Johannes 16, Vers 7. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Das hat die Jünger überrascht, ja, dass er so etwas zu seinen Jüngern sagt. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, wenn ich bleibe, kommt der Heilige Geist nicht. Deshalb muss ich gehen. Und hier haben wir auch die Erklärung für Himmelfahrt des Herrn Jesu. Ja? Dass er weggenommen worden ist, damit der Heilige Geist dann auch kommen kann. Und wie gesagt, heute Morgen möchte ich mit uns gemeinsam diesen dreifachen Dienst des Heiligen Geistes an der ungläubigen Welt studieren, manche Dinge unterstreichen. Und im Zusammenhang dessen, was der Heilige Geist tut, besonders auch die Pfingstpredigt des Petrus untersuchen und fragen, naja, sehen wir das, dass der Heilige Geist genau in der Weise dient, wie Jesus es gesagt hat, dass er dienen wird. Und ich denke, wir werden das ganz deutlich sehen, nachdenken darüber, was der Text uns in Apostelgeschichte 2 sagt, ja, der uns von der Predigt des Petrus berichtet. So, wir schauen in den Text und das Erste, worauf Jesus uns aufmerksam macht oder uns als Leser, uns als Zuhörer aufmerksam macht, ist eben, dass der Heilige Geist den Menschen, ungläubigen Menschen überführt, dass dieser ein Sünder ist. Ich möchte einmal mit euch gemeinsam aus 5 verschiedenen Übersetzungen den ersten Abschnitt des 8. Verses lesen. Und schaut einmal bei euch in der Bibel, wie es bei euch steht. Ja, ich lese zunächst einmal die Luther-Übersetzung. Es wird gesagt, er wird, also der Heilige Geist, wird die Welt strafen. um die Sünde. Das ist Luther übersetzt. Ja, er wird die Welt strafen um die Sünde. Die neue Genfer Übersetzung sagt, er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Sehr interessant. Schlachter 1952, die Übersetzung von 1952 sagt, er wird die Welt überzeugen von der Sünde. Die Schlachter-Übersetzung, 50 Jahre später, die übersetzt worden ist, Schlachter von 2000, sagt, er wird die Welt überführen von der Sünde. Und die Elberfelder sagt auch, er wird die Welt überführen. So, wir haben 5 verschiedene Übersetzungen gemeinsam jetzt angelesen oder angehört. Und wir sehen, 4 verschiedene Worte werden gebraucht. Ja, für den Dienst des Heiligen Geistes an der Welt. Und wir fragen uns, was ist das? Ja, warum? Wie werden hier verschiedene Worte gebraucht? Und die Antwort ist ganz einfach, ja, oder sollte für uns einfach sein. Wahrscheinlich wird hier ein Wort gebraucht, das mit einem Wort in unserer Sprache zu mangelhaft übersetzt ist. Möglicherweise müssen hier mehrere Worte gebraucht werden, um das Wort, das im Griechischen gebraucht wird, deutlicher zu erklären. Was weiß ich, 2 Worte. Und das stimmt auch. Die richtige Übersetzung oder die präzise Übersetzung dieses Wortes aus dem Griechischen würde lauten, dass der Heilige Geist die Menschen strafend von ihrer Sünde überführt. Er überführt die Menschen strafend vor ihrer Sünde. Was bedeutet das? Das bedeutet schlicht und einfach, ihr Lieben, dass wenn der Heilige Geist kommt und diesen Dienst seinen heiligen Dienst im Menschen tut, dass der Mensch wie unter Schock sein wird. Vorher hat er das nicht gesehen. Ja, lebte ganz normal, ist in Urlaub gefahren ganz normal, Hochzeiten gefeiert ganz normal, Partys gehabt. Und plötzlich aber kommt der Heilige Geist und es ist wie so eine Schocktherapie. Habt ihr das schon mal erlebt? Wie nennt man diese Schocktherapie im Krankenhaus, wo die da mit diesen 2 Dingern kommen? Und habt ihr das schon mal erlebt oder gesehen? Ich bin mir sicher, Miriam, du hast es gesehen und erlebt, vielleicht selber gemacht. Wie viel Volt werden da einen durch den Leib geschossen? Also das ist schon gewaltig. Ich habe das einmal erlebt, mit einer Person, die Herzrhythmusstörungen hatte. Und dann kommen die und dann machen die das mit den, sind das Magnete oder? Defibrillator?
Ja.
Boom! Ja, und die, ja, das ist schon allerhand. Also vergleichbar, das ist, was der Heilige Geist tut, vergleichbar mit dem Menschen. Nicht so sehr, dass der Mensch dann Herzschmerzen hat, ja, und denkt, oh, mein Herz ist krank, ich muss jetzt zum Krankenhaus, sondern in seinem Inneren ist er so betroffen. Und das Wort, was im Griechischen gebraucht wird, es sticht ihm durch das Herz, es schmerzt ihn, er erkennt plötzlich, boah, das, wie ich vorher gelebt habe, das war Selbstbetrug. Ich bin ein sündiger Mensch. Ja? Und das ist genau die Aufgabe des Heiligen Geistes, der kommt und den Menschen von seiner Sünde dann auch überzeugt. Na, die Welt sagt Sünde. Sowas gibt es doch nicht. Habt ihr solchen Menschen begegnet? Oder seid ihr solchen Menschen begegnet, die sagen, Sünde, das ist doch Quatsch. Ja, du willst mir ein schlechtes Gewissen machen. Wir denken uns das nicht aus. Die Bibel spricht davon. Ja? Man redet heute, um die Sünde zu umgehen von Fehlern. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Naja, manche sagen, es ist ein Mental Health Problem. Ja, was der Mensch hat. In manchen Sachen ist das bestimmt so, aber die meiste Zeit ist es Sünde, die im Leben des Menschen ist und die ihn dazu treibt, diese Dinge zu tun, die er tut. Sünde. Aber so etwas Sünde gibt es heute nicht, also versucht man irgendwie das Ganze zu erklären und das Ganze zu begehen. Die Bibel ist anders. Ja? Oder aber, die Menschen vergleichen sich dann mit anderen Menschen und sagen, ich bin nicht so schlecht wie der und der. Und dann zeigen die auf Stalin, dann zeigen die auf den Mussolini oder wen auch immer. Ich habe auf meinen Cousin gezeigt und er hat gesagt, ja, mein Cousin, das ist ein übler Bursche. Er schlägt andere zusammen. Er schießt mit der Steinschleuder. Ja, und der ist ganz übel. Im Vergleich zu meinem Cousin bin ich ein Heiliger. Also er ist ein Sünder, ich nicht. Ja, das machen manche. ja, und bleiben dabei im Selbstbetrug, weil sie nicht erkennen, dass sie eigentlich ganz gleich, ob sie ein heiliges Leben führen, von dem, oder wenn sie denken, dass sie ein heiliges Leben führen, jeder Mensch ist eigentlich ein Sünder. Und das ist das, was der Heilige Geist im Herzen des Menschen produziert, wenn er kommt und den Menschen von seiner Sünde überführt. Und das ist keine Kleinigkeit. Er überführt es strafend. Und das ist es, warum wir erleben, dass Menschen, wenn sie erkennen, in welch einem Problem sie sich befinden mit der Sünde, dass sie oft ausbrechen und in Tränen ausbrechen und weinen. Ist normal. Ja? Muss nicht unbedingt sein, aber es kann passieren. Und bevor wir weitermachen, möchte ich aber ganz kurz zur Sünde etwas sagen. Was ist Sünde? Ja, wie erklärt die Heilige Schrift Sünde? Wir wissen das. Wir sind damit aufgewachsen, aber ich möchte uns noch einmal darauf hinweisen, dass die Bibel eigentlich ein Wort gebraucht, das ein Bild ist, ja, von der Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. So, Gott gibt uns ein Ziel. Und in einem Bild gesprochen, wir stehen mit dem Pfeil oder mit dem Gewehr oder was und zielen drauf und dann schießen wir. Und siehe da, wir verfehlen. Ob wir nun 1 Millimeter neben dem Ziel sind oder 1 Meter, spielt keine Rolle. Zielverfehlung ist Zielverfehlung. Treffen wir das Ziel nicht, haben wir ein Problem. Ja? Und das ist genau das Bild, was gebraucht wird im Zusammenhang der Sünde. Und im Alten Testament haben wir ja die 10 Gebote, die uns ganz klar sagen, was das Ziel Gottes ist. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter und so weiter. Ja, du sollst nicht lügen, aber das 1. Gebot heißt was? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, und da sehen wir schon, oh, okay, ja, nein, wir nicht, aber manche Menschen sollen es erkennen. Ziel verfehlt. Ich habe andere Götter. Ja, im Neuen Testament ist es Jesus, der uns in der Bergpredigt ganz klar offenbart und ganz klar offenlegt, was Sünde ist, indem er das alte testamentliche Gebot nimmt und es verschärft und auch von Sanftmut spricht und Barmherzigkeit spricht und vom Töten spricht, das wann anfängt. Mit einem falschen Wort. Er spricht von Ehebruch, das wann anfängt. Wenn man falsche Gedanken hat und sich etwas anschaut, ja, Zielverfehlung, Sünde. Wer kann sich davon freisprechen? Niemand. So, die Stellung der Bibel zur Sünde ist unmissverständlich klar. Sie erklärt ganz genau, was Sünde ist. Sie sagt uns ganz genau, was der Maßstab Gottes ist. Es ist nicht ein Mental Health Problem, was die Menschen haben. Es ist kein Unfall, sondern ein ganz klares Verfehlen des Maßstabes Gottes. Sünde ist etwas, was die Bibel klar definiert und wovor die Bibel eigentlich ganz klar uns auch warnt. Sie sagt uns, diese Sünde trennt uns von Gott. Und deshalb ist die Sünde eigentlich das größte Problem der Menschen. Es ist nicht Global Warming, ja, sondern es ist Sünde. Und deshalb ist es auch so, dass der Heilige Geist genau das angeht, wenn er im Menschenherzen arbeitet. Ja? Wenn er den Menschen strafend von seiner Sünde überführt. Aber, und hier dürfen wir nicht fehlgehen, sondern wir müssen genau in den Text schauen, was sagt der Text noch? Ja, wie erklärt Jesus noch in Vers 16 diese Sünde, von der Heilige Geist den ungläubigen Menschen überzeugt? Und Jesus sagt von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ah, und wir verstehen das. Ja? Das ist die fundamentale Sünde, von der der Mensch vom Heiligen Geist überführt werden muss. Es ist die Sünde, nicht daran zu glauben, dass Jesus der von Gott versprochene Messias, Gott, Mensch ist. Und ich zitiere noch einmal für uns die Statistik, die ich vor 2 oder 3 Wochen zitiert habe von der Universität in Arizona. Und das ist eigentlich erschreckend, diese Dinge sich zu vergegenwärtigen. Naja, Statistiken, nennt mir eine Statistik, ja, die zuverlässig ist, aber es zeigt uns ungefähr den Zustand der modernen Kirche oder modernen Gemeinde. So, die Universität von Arizona, sie hat ein Department. Was ist ein Department? Department ist eine Abteilung, wo verschiedene Umfragen gemacht werden und dann kommt das zusammen und das ist ein Programm, was sie dann anbieten. So, die haben eine Umfrage gemacht in den Kirchen, in den frei evangelikalen Kirchen, unter solchen Menschen, die sich als wiedergeboren ja, identifiziert haben. Also nicht nur als solche, die zur Kirche gehen, nicht nur als solche, die dann hier und da was geben, und aber die mit diesem Begriff wiedergeboren nichts anfangen können, sondern sie haben nur solche gefragt, die sich als wiedergeboren identifizieren. Und sie haben diese Menschen gefragt, was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass Jesus Christus ein einfacher Mensch war oder war er 100% Gott, 100% Mensch? Über 50% solcher, die befragt worden sind, die sich als wiedergeboren identifizieren, sagten, Jesus Christus war ein normaler Mensch, mit Sünde behaftet. Was denkt ihr? Wirkt der Heilige Geist in solchen Menschen? Hat er je in diesen Menschen gelebt? Nie und nimmer. Nach der Schrift nie und nimmer. Das ist der Zustand der modernen Gemeinde. Ja? Das ist aber, was der Heilige Geist tut. Ja, wenn er kommt, er überzeugt den Menschen, dass dieser ein Sünder ist und dass dieser Sünder mit seiner Sünde vor Gott nicht bestehen kann. Und er überzeugt den Menschen unbedingt auch darüber, wer Jesus Christus von Nazareth wirklich war. Ja? Wenn Jesus ein normaler Mensch gewesen ist, gibt es keine Vergebung der Sünden. Das verstehen wir lesend das Neue Testament. Ja? So, und jetzt gehen wir zu der Pfingstpredigt des Petrus. Ja, wenn ihr aufschlagen wollt, schlagt doch mal auf Apostelgeschichte 2, Vers 37. So, für uns, wir lesen den Text, Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wir verstehen, oh ja, der Heilige Geist ist gekommen, etwas Außergewöhnliches geschieht, hier sprechen die Jünger in fremden Sprachen, sodass andere das Evangelium verstehen können, aber die Predigt des Petrus wird hier festgehalten, wer gepredigt hat. Und dann wird Folgendes gesagt, Vers 37. Als sie aber das hörten, was Petrus gepredigt hat, schaut einmal, ging es ihnen durchs Herz. Was ist das? Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist ja wie so ein Dolch, der durchs Herz geht. Es ist etwas, was du merkst, was dich schmerzt, weil du erkennst, dass du im Selbstbetrug gelebt hast oder in totalen Finsternis. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männern, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie haben nicht lange darauf gewartet, ja, dass Petrus aufhört, dann weggeht, dass sie ihm nachlaufen und ihn fragen sofort. Sie fragen sofort, was müssen wir tun? Sie erkennen ihren schrecklichen Zustand und sie wollen aus diesem schrecklichen Zustand raus. Und wir wissen, dass überführt von ihrer Sünde nun ungefähr 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. So, wir sehen ganz deutlich in der Predigt des Petrus und in dem, was passiert nach dieser Predigt, ja, das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich hoffe, dass wir das auch in unserem Leben erlebt haben, dass der Heilige Geist uns an einen Punkt geführt hat, wo wir ganz klar erkannt haben, meine Güte, der Zustand, in dem ich mich befinde, ist überhaupt nicht gut. Dass wir erschrocken gewesen sind über unseren Zustand und dass wir dann auch Buße getan haben und zu Jesus mit unseren Sünden gekommen sind. Schaut einmal das Zweite, worauf uns Jesus im Zusammenhang des Wirkens des Heiligen Geistes hinweist. Er sagt, er wird die Welt überführen von Gerechtigkeit. Ja, und dann sagt Jesus erklärend, und das ist nicht so einfach einzuordnen, er sagt von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich habe es folgend ausformuliert, und das ist der zweite Punkt unserer Predigt. Der Heilige Geist zeigt dem Menschen auf, wie der Mensch die Gerechtigkeit, auf die es ankommt, erlangen kann. So, was ist diese Gerechtigkeit, die Gott gefällt, die vor Gott besteht, die Gott der Vater annimmt? Das ist ja eine wichtige Frage. Und viele Menschen denken von sich aus, dass sie schon gut genug sind, gerecht genug sind, dass Gott sie annehmen wird. Ihr habt das bestimmt auch gehört, wie ich das auch gehört habe. Ja, ich bin gut genug, Gott muss mich annehmen. Pustekuchen. Lies einmal die Bibel, das ist die Realität, die uns aufgezeigt wird. Du kannst deine Realität nicht selber basteln, ja, sondern du musst dich nach der Realität richten, die uns vorgegeben wird von Gott. Genauso wie uns gesagt wird auch von Gott, wer Mann und wer eine Frau ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Gott selbst erklärt uns nicht nur in seinem Alten, in dem Alten Testament oder in dem Neuen Testament, was diese Gerechtigkeit ist, er macht mehr als das. Er stellt uns Jesus Christus vor die Augen und sagt, du denkst, du bist gut, du denkst, du bist gerecht, schau dir das Leben des Herrn Jesus an, meines Sohnes, und vergleich dein Leben mal mit ihm. Ja, und dann wirst du sehen, wie gut du wirklich abschneidest. Schaut einmal, leben wir so korrekt, wie Jesus gelebt hat? Ich weiß nicht, was eure Antwort ist, aber ich schaue mein Leben an und sage, nein, nein, mit Sicherheit nicht. Liebst du Gott den Vater so, wie Jesus Gott den Vater geliebt hat? Nein. Ich bin ehrlich, nein. Wie ist es mit deinem Nächsten? Liebst du genau den Nächsten so, wie du dich selbst liebst, wie Jesus seinen Nächsten geliebt hat, sodass er bereit war, für die Sünder zu sterben? Liebst du deinen Nächsten so, dass du bereit bist, für deinen Nachbar dein Leben zu geben? Nein. So, Jesus ist der Maßstab, ja, an dem wir uns messen müssen. So erreichen wir diesen Maßstab als Menschen nicht, dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir nicht die Gerechtigkeit, die Gott gefällt. So, und dann sagt Jesus Folgendes, er sagt, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ich und ihr mich nicht mehr seht. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der uns oft, der uns oft entgeht, ja. Wie ist das zu verstehen, was Jesus sagt? Von der Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ich und ihr mich nicht mehr seht. Erstens spricht der Herr Jesus die Realität an, dass wenn der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist nun diesen Dienst übernehmen wird, den er als Messias getan hat, als er auf der Erde war. Ja? Die Welt von ihrer Ungerechtigkeit, die Welt von ihrer religiösen Oberflächlichkeit zu überzeugen. Das ist nun der Dienst des Heiligen Geistes. Und überlegen wir einmal, wen hat Jesus als Heuchler bezeichnet? Ja? Es waren nicht die Steuereintreiber, Zöllner, sondern es waren die Pharisäer gewesen. Ja? Er hat die Pharisäer mit dieser Beurteilung, überlegen wir einmal, nicht verletzen wollen, sondern sie warnen wollen. Was Jesus getan hat, ist diesen Menschen deutlich zu machen, ihr Burschen, ihr denkt so gut von euch, ja, dass ihr so und so viel verzehntet, dass ihr so und so gerecht lebt, aber eure Gerechtigkeit ist oberflächlich, sie geht nicht bis in euer Herz hinein. Jesus wollte sie nicht verletzen, Jesus wollte sie warnen, dass sie aufwachen, dass diese oberflächliche Gerechtigkeit, von der die Pharisäer so überzeugten, auf die die Pharisäer so stolz waren, vor Gott nicht bestehen wird. Ja? Jesus hat sie gewarnt. So wie tut der Heilige Geist das heute? Wie überzeugt der Heilige Geist auch diesen Menschen, der zur Kirche geht, zu der Gemeinde kommt, der eine oberflächliche Gerechtigkeit hat, der alles mitmacht, Sein Haarschnitt ist gut, seine Hosen sind sauber, ja, der singt die, seine Zähne sind geputzt, er singt dieselben Lieder, die wir singen, er gibt sein Obolus, also 10%, 20, 30, was immer. Wie überzeugt der Heilige Geist diesen Menschen, ja, von der Gerechtigkeit, auf die es wirklich ankommt? Schaut einmal, dieser Mensch, der zur Gemeinde kommt, zur Kirche kommt, der alles mitmacht, vielleicht seit seiner Kindheit, ja, der die richtigen Lieder singt, der die richtigen Worte spricht und so weiter, aber sein Herz nicht kontrollieren kann, seine Gedanken nicht kontrollieren kann, aber von sich denkt, oh, das muss alles reichen, ich bin religiös, ich bin fromm, es ist gut. Was sagt das Wort Gottes zu diesen Menschen? Was gebraucht der Heilige Geist, um diesen Menschen zu überzeugen? Das ist lange nicht genug. 1. Samuel 15, Vers 22. Und das ist die Realität wieder, auf die uns das Wort Gottes ganz klar hinweist. Diese Realität hat uns Gott selbst in seinem Wort festgemauert. Das ist felsenfest so. Wir können uns darauf verlassen. 1. Samuel 15, Vers 22. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Was ist die Antwort? Nein. Was ist wichtiger? Es ist viel wichtiger, auf das zu hören, was Gott sagt. Wo? In seinem Wort. Da haben wir es. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Gehorsam und Folgsamkeit. Was ist Folgsamkeit? Folgsamkeit, ich habe mal nachgeguckt, ist ein Wort, das davon spricht, dass man aufmerksam dem Worte Gottes gegenüber ist. So, man liest es, man erkennt es, man weiß, es ist das Wort Gottes. Ich muss mich danach halten. Ja, ich sollte es tun. Und das meint Gehorsam und Folgsamkeit. Und wir sehen ganz deutlich, dass Gehorsam ganz klar im Zusammenhang steht mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wie können wir gehorsam leben? Das haut nicht hin. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einmal das Wort Gottes ganz genau kennen und dann auch gehorsam sind. Ja? So, der Heilige Geist überzeugt den gut von sich denkenden und religiös oberflächlichen Menschen durch das Wort Gottes. Er nimmt es, er pflanzt es in das Herz des Menschen, sodass das Wort ihn nicht loslässt und er darüber nachdenken muss, überlegen muss und irgendeinmal einfach unter der Last dieses Wortes in seinem Herzen zerbricht und in Demut zu Jesus kommt und er anerkennt, dass er total von Jesus abhängig ist. Wir erkennen noch mehr. Das, worauf Jesus hier hinweist, in dieser Aussage, ist seine Auferstehung. Ja? Schaut einmal, er ist bei seinem Vater, warum? Weil er auferstanden ist, richtig? Ja. Er ist bei seinem Vater deshalb, weil er auferstanden ist und in den Himmel gefahren worden ist. Wir sehen Jesus jetzt leiblich nicht, warum? Weil er bei seinem Vater ist. Und er kann das nur sein, weil er auferstanden ist. Ja, durch die Auferstehung beweist Jesus, dass eigentlich das Urteil der Menschen über ihn, das die Menschen damals ausgesprochen haben, falsch ist. Was haben die Menschen von Jesus gesagt? Interessanterweise sehend, wie vorbildhaft, wie herrlich Jesus gelebt hat, dass er diese Wunder vollbracht hat, die eigentlich auch nur der Messias vollbringen konnte. Sie sagten von ihm, dass er ein Sünder ist, dass er ein Übeltäter ist. Wir können das nachlesen, Johannes 9, 24 und Johannes 18, Vers 30. Und, ihr Lieben, als Jesus dann aber schon am Kreuz gehangen hat, ist es ein Heide, der römische Soldat, der Jesus beobachtet hat, wie er sich verhalten hat, wie er gesprochen hat. Was hat dieser gesagt? Hat er gesagt, er ist ein Sünder? Er sagte, dieser Mensch war gerecht. Und wir denken, okay, wirkt der Heilige Geist jetzt schon an diesen Menschen? Kann sein, ja, bevor der Heilige Geist überhaupt gekommen ist. Ich weiß es nicht, ich lasse das mal stehen, aber für mich war das sehr, sehr interessant festzustellen, dass ein Heide, ein Römer, hören das, was Jesus sagt, sehen, was geschieht, sagt dieser Mensch war gerecht. Im Vergleich zu den Juden, die gesagt haben, er ist ein Sünder. Ja? Aber wie auch immer, in der Auferstehung und in seiner Rückkehr zu Gott, dem Vater, haben wir den Gottesbeweis, den himmlischen Beweis dafür, dass die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, Gott gefällt. Deshalb hat er ihn angenommen. Verstehen wir das? Wäre das keine Gerechtigkeit, die Gott gefällt, hätte er Jesus nicht angenommen. Er hat Jesus angenommen. Und deshalb wird uns durch die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu diese bedeutende Realität bewiesen und offenbart. Die Gerechtigkeit, die Jesus hat, darauf kommt es an. Ja? Und nur diese Gerechtigkeit, wenn wir sie haben, wird uns auch in den Himmel bringen. Nichts anderes. Ganz gleich, was wir von uns denken, ganz gleich, was andere Menschen von uns denken und glauben. Nur die Gerechtigkeit, die Jesus selbst hatte und mit der wir überkleidet werden, wenn wir Buße tun und zu Jesus kommen, darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Ja? Und davon überzeugt der Heilige Geist eben den Menschen in seinem Dienst. Und hier sind wir wieder bei der Pfingstpredigt des Petrus. Ja? War das so, dass der Apostel Petrus den Schwergewicht auf die Auferstehung Jesu Christi gelegt hat? Ja. Ja, er hat zum Beispiel den Psalm, einen Psalm zitiert, den David seiner Zeit verfasst hat, und dann sagt er Folgendes in Vers 31, wir können das nachschlagen. Er sagt, David hat vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesprochen. Ja, ist wichtig, wichtig, sehr, sehr wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Wenn einer kommt und sagt, oh, ich bin ein Christ, ein wiedergeborener Christ, aber es ist für mich nicht wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er ist im Geiste seiner Jünger auferstanden. Und das ist das Wichtigste. Das ist Quatsch, ihr Lieben. Das ist nicht, was das Wort sagt. Das ist nicht, was die Zeugen gesehen haben. Ja? Und das ist auch nicht, was das Alte Testament sagt, das immer wieder auf die Auferstehung des Messias hinweist. Und deshalb zitiert Petrus einmal das, was David gesagt hat, und dann auch noch andere Stellen, die auch ganz klar von der Auferstehung sprechen. Und dann sagt er Folgendes, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. So, nicht nur das Alte Testament spricht von der Auferstehung Jesu. Wir haben es erlebt. Wir haben den Auferstandenen gesehen. Ja? Und dann spricht auch von den Wunder und Zeichen, die am Pfingsten geschehen sind, und sagt, seht ihr, das passiert deshalb, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus in den Himmel gefahren ist und weil der Heilige Geist nun gekommen ist. Auferstehung ist bedeutend, wichtig. Ja? Und dann schließlich sagt Petrus in Vers 38, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss. Ja? Ihr sollt es wissen, nicht fühlen, nicht denken, nicht annehmen, ihr sollt es wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ja, und wie kann das sein? Nur weil Jesus auferstanden ist. Und die Folge dieses Überzeugungsdienstes des Heiligen Geistes ist dann natürlich, dass die Zuhörer fragen, 3000 Menschen fragen, Mensch, was sollen wir tun? Und Jesus erklärt ihnen das in Vers 38. Ich will diesen Vers einmal lesen für uns. Ja? Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus, stehend unter Leitung des Heiligen Geistes, sagt, Petrus sprach zu ihm, tut Buße. Das ist das Erste. Und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi. Ihr Lieben, wenn hier ein Mann, Petrus, unter der Fülle des Heiligen Geistes verkündet, ja, das Wort, das Evangelium weitergeht und sagt, und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ist das wichtig? Natürlich ist es wichtig. Ja? Zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir kommen zu dem dritten Dienst des Heiligen Geistes an der Welt, und das will ich ganz kurz ansprechen, weil ich langsam zum Schluss kommen muss. Jesus sagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Gericht, und dann erklärt Jesus vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und ihr Lieben, das ist es, warum Menschen, die natürlichen Menschen, die Bibel nicht ausstehen können und sagen, oh, es ist eine Hassliteratur. Ja, weil die Bibel ganz klar von einem Gericht spricht. von dem jüngsten Gericht, an dem alle ungläubigen Menschen erscheinen werden. Ja. Ich werde das hier ein bisschen abkürzen und sofort mit einer letzten Illustration unsere Betrachtung, unsere Predigt abschließen. Ich habe letzte Woche ein Interview gehört mit dem ehemaligen Nachrichtensprecher und Moderator des CDF, Peter Hane. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Peter Hane? Ein ganz bekannter Nachrichtensprecher, also ein ganz beliebter Nachrichtensprecher. Er ist jetzt 70 Jahre alt, ja, ist schon im Ruhestand. Interessanterweise hat er am 9. November seinen Geburtstag. So, ich habe am 7. November meinen Geburtstag. So, wir kommen aus demselben Hühnerstall. Er heißt Hane, ich heiße Hahn. Ja. Er hat am 9. November Geburtstag, ich am 7. November Geburtstag. Und bei weitem, was wichtiger ist, er ist ein wiedergeborener Mensch. 100%. Ja. Vom Hause aus ist er ein evangelischer Theologe, hat aber dann in dem Rundfunk gearbeitet. Er hat seine eigene Show gehabt und er hat auch die CDF-Nachrichtensendung moderiert. In seiner Freizeit, er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, ist er rumgereist von einer Gemeinde zur anderen, auch Landeskirchen, hat das Evangelium gepredigt. Er hat Bücher geschrieben, hervorragende Bücher geschrieben und Freizeiten geleitet und. Und er macht das immer noch mit seinen 70 Jahren. So, er wurde letzte Woche interviewt von dem Sender, der TV Berlin heißt. Ja? Man hat ihn eingeladen und dann Fragen gestellt und er hat ganz klar, und er hielt sich nicht zurück, er hat nicht durch die Blume gesprochen. Wenn ihr das haben wollt, ich kann euch das Interview zusenden über Internet, wenn ihr das haben wollt. So, er hat als erstes über den katastrophalen Bildungsnotstand Deutschlands gesprochen, sagt, die Deutschen werden immer dümmer. Und es ist so. Ja, wenn wir auf, naja, ist ja egal, das, was er gesagt hat, und das stimmt auch, er redet nicht einfach so, er ist ein Reporter, er weiß genau, wo er nachschauen muss. Dann hat er auch über den politischen Chaos Deutschlands gesprochen und sagte, und da hält er, nicht in diesem Interview, in einem anderen Interview sagt er ganz deutlich, er sagt, Deutschland wird von Idioten regiert. Und dann erklärt er aber das, was das Wort Idiot meint aus dem Lateinischen, und das haut voll hin. So, er hält nicht zurück. Zum anderen hat er über den ganzen LGBT-Unsinn gesprochen, der auch in Deutschland, ja, es ist verrückt, so ähnlich wie hier. Und er sagte auch, wie die Politiker sich allen anschmeicheln dieser Bewegung, um einfach Wähler zu gewinnen. Und was für ein Quatsch das ist. Er hat über die Corona-Pandemie gesprochen. Das war sehr interessant. Ganz klar hat er darüber gesprochen, was abgelaufen ist. Und ich gebe ihm recht. Und übrigens, weil er von diesen Themen ganz klar spricht, auch von seinem christlichen Hintergrund her, wird er von überall her angefeindet, sogar von seinen früheren Arbeitskollegen. Aber das macht ihm nichts. Er sagt, ich bin gewohnt, mit dieser Kritik zu leben. Ich muss die Wahrheit sprechen und das, was er tut. Und am Ende des Interviews sagt er Folgendes, hört mal genau hin. Er sagte, für mich ist der Glaube an Jesus Christus, ja, sehr wichtig. Weil man zum Schluss doch eine letzte Instanz haben muss. Und ich kann Ihnen das so sagen. So, er sprach zu der Frau, die ihn da interviewt hat, mit den Worten des früheren Vorsitzenden Hans-Joachim Vogel, SPD. Er sagt zweimal betont, SPD, Hans-Joachim Vogel. Er sagte in dem letzten Interview, das er mir gegeben hat, bevor er gestorben ist, Folgendes. Er sagt als letztes, Herr Hane, das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Stellt euch vor, ein Politiker, SPD-Politiker. Wir werden uns alle einmal vor Gott verantworten müssen. Und dann sagt er Folgendes, er sagt, und wenn Sie jetzt denken, sprechen zu der Frau, dass das ein frommes Geschwätz ist, stellen Sie sich die Welt oder Deutschland vor, wir würden, sagen wir mal, für eine Woche sagen und glauben, es gibt das jüngste Gericht. Ja? Er sagt, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Wenn wir wüssten, wir würden einmal uns verantworten müssen vor dem allmächtigen Gott, ja? Es wäre ein ganz anderes Deutschland, was wir jetzt kennen. Und sagte, insofern ist der Glaube für mich das Logischste, was es gibt. Insofern ist der Glaube an Jesus Christus für mich das Logischste, das Vernünftigste, was es gibt. Und er hat recht. Er hat recht. Ihr Lieben, niemand wird diesem Gericht am jüngsten Tag entgehen, ob er es glaubt oder nicht. Und das ist nur logisch, dass wir an Jesus Christus glauben, der uns aber vor diesem Gericht bewahrt. Niemand von den Ungerechten, Unerlösten wird diesem Gericht entgehen können. Wer wird diesem Gericht entgehen? Nur diejenigen, die in Jesus Christus geboren sind. Nur diejenigen, die überkleidet sind mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, weil diese Menschen dann Buße getan haben und in dieser Buße zu Jesus gekommen sind als Herr. Und schaut einmal, wie Jesus das hier sagt. Das will ich noch ganz kurz unterstreichen. Er sagt, vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, nicht Zukunft gerichtet sein wird, er sagt, gerichtet ist. Und das finde ich interessant. Wir hören das und denken, Jesus, du hast einen Fehler gemacht. Der Satan wird gerichtet einst vor diesem großen weißen Thron. Da wird er gerichtet mitsamt seinen Dienern, mitsamt den ungläubigen Menschen. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen, in die sogenannte Hölle. Dann wird er gerichtet, aber doch nicht jetzt. Ihr Lieben, Jesus macht keine Fehler. Ja, wir machen Fehler, wenn wir Jesus, unserem Herrn, nicht genau zuhören. Jesus sagt, dass Satan schon gerichtet ist und das meint, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist so sicher, dass er gerichtet ist, dass wir schon in dieser, als Menschen, die zu ihm gehören, in dieser Gewissheit leben können. Nun ja, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe von mir aus. Ja, das ist, was das Wort sagt. Aber er ist ein Satan, er ist ein Löwe, der im Käfig ist, der uns nicht angreifen kann, wenn wir in Jesus Christus geboren sind. Die anderen hat er schon, um die kümmert er sich nicht. Er brüllt gegen diejenigen, die in Christus geboren sind. Und dieses ganze Brüllen, ja, so schrecklich das auch ist, ihr Lieben, beweist eins, dass dem Satan die Zähne schon ausgeschlagen sind, oder? Er ist besiegt. Er ist besiegt. Und das ist, was Jesus hinweist. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet für uns, ja, wir werden manchmal Angst haben. Wir werden manchmal in der Versuchung vielleicht straucheln. Aber das ist die Gewissheit, das ist die Realität, in der wir als Menschen gehören zu Jesus leben. Ich bin geborgen in Jesus. Und Satan, ja, er ist besiegt. Er ist besiegt. Besiegter Feind. So, was lernen wir für den Alltag aus all dem, was wir heute gehört und gelernt haben? Erstens, ihr Lieben, wir müssen sicher machen, dass unsere Sünden vergeben sind. Vertraut nicht darauf, dass eure Eltern einmal Prediger gewesen sind, Evangelisten gewesen sind, dass ihr immer in die Kirche gegangen seid und immer treu gegeben habt. Das ist alles schön und gut. Das ist nicht, was euch in die Ewigkeit, was euch in den Himmel bringen wird. Was bringt uns in den Himmel? Die Gerechtigkeit Christi, mit der wir überkleidet werden. Wir schaffen uns diese Gerechtigkeit nicht selbst an. Jesus ist uns alles. Es steht in einem wunderschönen Lied geschrieben, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel will eingehen. Und so ist es. Genau so ist es. Das lernen wir heute aus dieser Predigt und eigentlich aus allen Predigten. Zweitens lernen wir, dass wenn unsere Sünden uns vergeben sind, wir tatsächlich mit dieser Gerechtigkeit umkleidet sind. Und dann müssen wir auch entsprechend dieser Gerechtigkeit leben. Kennt ihr das Lied Oh Happy Day? Oh Happy Day? When Jesus washed my sins away? Heißt das so? Ich glaube nicht. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir das Lied angeschaltet. Ja, ihr Lieben, es hat mich umgehauen. Ja? Nicht, weil es so schön gesungen worden ist, sondern weil die Wahrheit so klar durchkommt. Oh, happy day. Ja, welch ein herrlicher, wunderbarer Tag ist es, wenn wir darum wissen, ja, dass unsere Sünden weggewaschen worden sind durch das Blut Jesu Christi. Das Dritte, was wir lernen, ist, erlöst zu sein. Ja, genau. Und ich hoffe, dass wir uns dieses Glücks bewusst sind und dankbar sind und freudig sind und Gott anbeten und Jesus verherrlichen. Ja, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag in unserem Leben. Aber das Dritte, was ich ansprechen möchte und unterstreichen möchte, ist eben im Zusammenhang des jüngsten Gerichtes. Ihr Lieben, Jesus selbst bestätigt ja in diesem Text auch, er spricht nur ansatzweise von diesem jüngsten Gericht. Aber das Wort ist ganz klar. Es spricht davon, dass es dieses Gericht geben wird. Und wisst ihr, es ist nicht schlimm, wenn ein Mensch sich darüber erschreckt, dass es dieses Gericht gibt. Ich sage immer, es ist besser, er erschreckt sich jetzt, als dass er dann in ein Schrecken kommt, das ohne Ende ist. Versteht ihr? Ja? Es ist besser, dass ein Mensch jetzt erschrocken ist über seinen Zustand, geistlichen Zustand, als dass er dann in die Hölle geworfen wird und ein Schrecken hat ohne Ende. Und davon spricht die Heilige Schrift. So, aber ich komme zurück zu dem, was du eben gesagt hast, liebe Schwester. Ja, welch Glück ist erlöst zu sein. Ihr Lieben, wenn wir wissen, dass wir zu Jesus gehören, wir sind die glücklichsten Menschen überhaupt. Ja? Und ich hoffe, das kommt so in unserem Leben durch. Ja, ich bin auch nicht von Natur aus ein fröhlicher Mensch. Ja, und sage, oh, ja, alles ist so schön und ich habe immer ein fröhliches Wort. Nein, das bin ich nicht. Ich bin eher, so wie die Russen das sind. Ja, mehr so melancholisch. Ja, das habe ich mitgenommen aus Russland. Ja, melancholisch und mehr so depressiv. Ja, aber wie gesagt, hörend diese Wahrheit, oh, happy day. Ich dachte, boah, das stimmt. Welch ein herrlicher Tag ist es doch, dass ich darum weiß, dass meine Sünden vergeben worden sind, als ich zu Jesus gekommen bin. Und in dieser Gewissheit, ja, in diesem Sieg, den Jesus Christus errungen hat, ja, darf ich doch leben von Tag zu Tag. Oh, ja, mich erreichen auch schlechte Nachrichten. Ja. Ich habe auch Probleme mit meiner Gesundheit und bin manchmal sehr, sehr am Boden niedergeschlagen. Aber diese Wahrheit trägt mich. Ja, dass ich in Jesus Christus geborgen bin. Pfingsten, ihr Lieben. Welch ein wichtiger Tag für uns. Welch ein wichtiger, segensreicher Tag für uns, dass der Heilige Geist gekommen ist und diesen Überzeugungsdienst auch in uns getan hat. Ja? Viele Menschen haben das Evangelium gehört. Nicht viele sind darauf eingegangen. Wieso bin ich darauf eingegangen? Weil ich besonders klug bin? Weil ich besonders... hat gewirkt. Und dafür bin ich so dankbar und ich bin darüber so, so glücklich. Und dass ich hier dienen darf, ist ein besonderes Vorrecht. So, ich wünsche uns allen einen gesegneten Pfingsttag und mögen diese Wahrheiten, diese herrliche Wahrheiten, die wir heute gehört haben, mit uns gehen in den Alltag und uns erfreuen und segnen und uns in die Anbetung treiben. Ja, wir wollen Jesus Christus verherrlichen. Amen. Amen.